man diesen Reality-Check macht. Und das müssen wir einfach jetzt, wo der Hype vorbei ist, tun. Ich meine, welche Produkte kaufst du in deinem echten Leben und gehst davon aus, dass sie danach mehr wert sind? Also das machen halt nur Glücksritter, die so unterwegs sind. Das kannst du bei ganz, ganz wenigen Produkten machen. Deswegen ist das total gesund, wenn wir da hinkommen, dass du etwas kaufst und nicht die Erwartung hast, dass es im Preis dadurch steigt. Den Step müssen digitale Assets machen. Und dann wird sich auch ein realistischer Preis finden und dann werden auch die Use Cases kommen, dass dann die Masse oder einfach mehr Menschen damit Freude haben können.
Ein wunderschönes DMDM. Ich habe die große Freude, heute Burkhard Müller von Mutabor bei uns im Podcast begrüßen und interviewen zu dürfen. Eine Person, die ich schon ewig mal dabei haben wollte. Er hat nicht nur eine angenehme Stimme, sondern auch eine sehr, sehr interessante Art und Weise, komplexe Themen und vor allem Kundenprojekte, die er mit Mutabor schon umgesetzt hat, einfach runterzubrechen. Es geht um Metaverse, immersive Experiences, Immersive Commerce, andere Use Cases im Web3-Bereich, wie beispielsweise das Web3-Lex-Projekt von Anwälten getrieben. Es geht um den Nike Drop, Apple Glasses und natürlich noch seine Gedanken und Herausforderungen zu einer sich immer verändernden Gesellschaft. Es ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch gewesen. Eigentlich gar kein Interview, sondern eine Diskussion, an der ihr jetzt für eine Stunde teilhaben könnt. Und ich freue mich auf das Feedback und die schönen Worte zu Burkhard. Viel Spaß. See you on the other side. Ich habe mal eine Frage. Was ist gerade bei dir das gefragteste Thema? Web3 oder AI?
Oh, AI.
Das habe ich mir schon gedacht. Ich hatte nämlich tatsächlich heute Morgen einen Artikel gelesen darüber, dass Agenturen gerade umswitchen müssen. Und ich dachte, selbst bei dir, als jemand, der eigentlich Web3 mit seinem Profile-Picture auf LinkedIn schreit, kriegt eigentlich nur Web3-Anfragen.
Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich mit AI irgendwie mehr oder weniger Geld verdienen würde oder Aufträge bekommen würde. Es ist ja eher so, über welche Themen wird gerade heiß diskutiert und was sind einfach die Themen, die gerade die Kundinnen und Kunden von mir interessieren. Das ist halt auch meistens so meine Rolle. Ich spreche mit denen darüber, was könnte irgendwann mal relevant werden und sollte man da mal drüber reden. Aber direkt Projekte, auch im AI-Bereich noch rar gesät.
Aber ist das so, dass gerade Agenturen umschiften müssen und sich zwangsläufig natürlich auch damit auseinandersetzen müssen, welches Angebot sie ihren Kunden auf AI-Ebene machen?
Also ich finde, man kann die beiden Themen nicht wirklich miteinander vergleichen. Das sind zwar beides Innovationsthemen und beides Themen, die potenziell viel verändern. Ich glaube tatsächlich, oder ich bin davon überzeugt, dass AI einen tiefgreifenden Change mit sich bringt, weil wenn man jetzt mal das Agenturgeschäftsmodell nimmt, Zeit für Geld, und du durch AI-Tools, also gerade Generative AI, in der Lage bist, in kürzerer Zeit mehr oder bessere Ergebnisse zu erzeugen, dann betrifft das natürlich die gesamte Branche. Insofern ist das ein Thema, mit dem wir uns ganz natürlich auseinandersetzen müssen, weil das auch das klassische Geschäft betrifft. Web3 war ja oder ist ja eher so ein Thema, was wie so ein Add-on ist, dass dort ein neuer Bereich aufgeht, der potenziell neue Kundinnen und Kunden erreicht, neue Experiences ermöglicht. AI geht aber in unseren Arbeitsalltag. Also das fängt an, dass für jeden Mitarbeitenden, nicht nur im kreativen oder im Development-Bereich, sondern Finance, HR, überall, wird es unseren Arbeitsalltag effizienter machen, wird auch sicher einige Aufgaben komplett ablösen. Neue Jobs werden entstehen, aber auch die Arbeitsergebnisse von Agenturen, also die Produkte, die wir umsetzen, die Lösungen, die wir umsetzen, werden durch AI andere werden. Deswegen fände ich das zu kurz gesprungen, die miteinander zu vergleichen und zu sagen, AI löst Web3 ab. AI kommt jetzt einfach und überschattet wahrscheinlich gerade Web3.
Yes, yes.
Ich würde es eben nicht miteinander vergleichen.
Und ich liebe es, dass wir so direkt gestartet sind. Ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwo der Pitch ist, den du schon geübt hast. Das war so smooth gerade. Wahrscheinlich musst du das schon sehr, sehr oft erklären. Burkhard, ich weiß...
Auf jeden Fall immer wieder, dass ich im Moment in Talks bin, dass diejenigen, die Web3-Welle nicht gesurft sind, jetzt ganz genüsslich sagen so, hahaha, ich habe es doch immer gesagt und AI ist das eigentliche Thema. Und
Ich lieb's auch. Wir haben auch im Podcast so den kleinen Shift gemacht. Also nicht mal den Shift zu AI hin, sondern das Thema auch einfach immer offen behandelt und auch gegenübergestellt und sprechen einfach mit vielen Leuten, die da Meinungen zu haben. Und meistens ist der Konsens, dass das gar nicht so weit weg voneinander liegen muss. Genauso wenig wie Web3 zwangsläufig was mit Metaverse zu tun haben muss. Aber trotzdem wird das einfach so ein bisschen in technologische Revolution reingesteckt und dann auch meistens einfach unter dem Deckmantel Web3 weitergetragen, was ich per se gar nicht so schlimm finde. Aber für alle, die jetzt in den letzten Minuten nicht so ganz verstanden haben, worum es geht und warum auf einmal Agenturen Thema sind, herzlich willkommen zum W3-Talk. Burkhard, ich weiß, was du machst, aber ich kann mir vorstellen, dass einige der Zuhörenden, die meisten zumindest, nicht wissen, was du machst. Möchtest du dich mal für uns alle vorstellen?
Ja, gerne. Das müssen wir auf jeden Fall ganz schnell. Soll ich bei meiner Kindheit anfangen oder direkt beim Job?
Ich selbst interessiere mich natürlich sehr für deine Kindheit, aber ich glaube, wir würden den Raum hier total falsch nutzen. Deswegen fang doch am besten einfach mit dem an, was du machst und der klassische Pitch, warum du auch vielleicht hier bist.
Alles klar. Ich bin vor 5 Jahren zu Mutabor gekommen. Mutabor gibt es schon seit 25 Jahren. Wir haben vor
2 Jahren
unser Jubiläum gefeiert. Ja, Wahnsinn. Und war für mich, ich bin selbst gelernter Designer, war für mich immer so die Designagentur in Deutschland. Das war immer so der heißeste Laden. Deswegen wollte ich immer mal hier hin. Und dadurch, dass Mutabor in der Vergangenheit noch keinen Digitalbereich hatte, habe ich da so meine Chance gewittert. Als so Mensch, ich bin im Web 2 in meiner professionellen Karriere richtig durchgestartet, habe ganz viele Smartphone-Apps gemacht, also vor allem fürs iPhone, vielen Marken geholfen, da den Step reinzumachen. Und bin damit zu Mutabor gekommen, weil ich einfach gesagt habe, so hey, jede Marke, die sich heute verändert, steckt irgendwie in einer digitalen Transformation. Also muss doch einfach so ein Haus wie Mutabor einen Digitalbereich haben, der diesen Part komplett abdeckt. So bin ich damals hier hingekommen und ja, jetzt 5 Jahre vorgespult. So dieses ganze Thema Innovation hat mich immer begleitet, war immer so ein Treiber für mich. Und als das iPhone rauskam, war das bei meinen vorherigen Stationen schon für mich so ein Ding, dass ich meinte so, ah, da müssen wir rein, das wird das nächste große Ding werden. Und ich möchte nicht der Letzte sein, der da mitspricht. Und ich meine, damals wurde total viel Blödsinn fürs iPhone gebaut, irgendwelche Spiele, und irgendwann kam dann der Punkt, wo es disruptiv geworden ist. Und deswegen, man kann das vorher ja nie so fest sagen, was wird jetzt so das nächste Ding, was die Gesellschaft wirklich revolutioniert. Aber mir war immer wichtig, solche Entwicklungen zu begleiten und früh mitzubekommen und früh auszuprobieren und daran mitzubauen, um einfach selber Teil von der Bewegung zu sein. Und ja, so sind wir von Mutabor aus dann auch ganz früh in den Bereich NFT reingegangen, Web3, und haben einfach ganz offen exploriert, was steckt da drin. Also ist das jetzt nur ein kurzer Hype? Ist das eine totale Nische für die Krypto-Zielgruppe und so ein bisschen eine erweiterte Zielgruppe, oder stecken da komplett neue Erlebnisse für Marken drin? Und genauso gehe ich jetzt auch an das Thema AI ran, um das erstmal zu explorieren.
Ist natürlich auch echt eine dankbare Position, in einem echt coolen Unternehmen zu arbeiten, und dann kommen Brands in der Regel auf euch zu und ihr könnt gemeinsam mit denen explorieren, was ihr machen müsst. Natürlich, klar, muss man bis dahin auch erstmal ein Standing haben, aber ich muss fairerweise sagen, als wir den Podcast vorbereitet haben, mein Werkstudent, Shoutout an Quinn, er war auf der Website und das Erste, was er gedacht hat, ist: Wow, krass, was eine schöne Website. Ich freue mich voll, auf den Podcast anzuhören, wenn der Typ so cool ist wie die Website. Deswegen freue ich mich auch wirklich auf die Episode mit dir. Wenn du sagst, iPhone-Moment, beziehungsweise früher wurden nur Spiele entwickelt, was war denn für dich so der ausschlaggebende Punkt dann in der Zeit, wo sich einfach auch die Interaktion wahrscheinlich mit unseren Handys verändert hat? War das dann Social Media, war das Instagram, oder wie schaust du darauf zurück?
Social Media war sicher einer der entscheidendsten Momente. Ich muss gerade überlegen, was, also es war natürlich irgendwo der Moment, ich hab, glaube ich, als allererstes den iPod Touch gehabt.
Und ich auch.
So gar nicht so viel verwendet, eher so, um zwischendurch mal zu spielen und Sachen auszuprobieren. Social Media war für mich aber auch nicht so das allererste, sondern eigentlich war der iPhone-Moment, als ich das komplette Internet dann da drauf hatte und dann Webseiten darauf optimiert wurden und ich dann einfach mobil in der Lage war, überall Infos zu bekommen. Ja, ehrlicherweise war Facebook war ja damals das große Social Network. Die haben aber die Mobile eigentlich verpasst. Die sind erst relativ später draufgesprungen. Ich glaube, das hat Mark Zuckerberg auch nie so richtig verkraftet. Ich glaube, deswegen ist er auch so bei Metaverse so vorgeflasht.
Ja, stimmt. Ein bisschen zu früh gewesen und zu radikal wahrscheinlich dann auch. Wobei ich das ja auch eigentlich eher feiere, wenn Leute, ich sag mal, so eine ganze Firmenstruktur darauf umlegen, sich einem bestimmten Thema zu widmen, absolut risikobehaftet. Ich meine, merkt man ja jetzt auch. Aber grundsätzlich muss es ja meistens immer einer oder eine kleine Gruppe an Leuten tragen und Themen voranbringen. Und ich glaube, das war definitiv schon ein sehr, sehr krasser Push für die, vor allem Metaverse-Szene nach der Umbenennung.
Also hin und her, ob das hilfreich war oder ein Problem. Weil dieser Begriff Metaverse, dadurch, dass er nicht definiert ist, was es jetzt bedeutet, versteht da jede Person, mit der man spricht, was anderes drunter. Ja. Die eine Person denkt, okay, das ist jetzt Facebook und man meint mit Metaverse einfach immer Meta und alles, was die machen. Und ich meine, erfolgreich sind sie damit nicht. Also niemand von uns ist wahrscheinlich in dem Facebook-Meta oder Meta-Metaverse unterwegs.
Ich war da noch nie.
Insofern, ob das jetzt diesem Begriff dann so geholfen hat, im Moment ist es eher immer der Proof dafür, dass es nicht funktioniert hat.
Ist das denn aber auch so, dass, ich meine, du arbeitest ja viel mit Brands zusammen durch Mutabor, wenn Unternehmen auf euch zukommen und sagen, wir möchten was im Metaverse machen, ist das etwas, wo du die Augen rollst, weil sie immer sagen, ich will was im Metaverse machen und das als genau diesen Begriff abgestempelt haben, wie du es gerade auch belächelt hast? Oder wissen die meisten schon direkt, okay, das könnte das Metaverse sein oder was ist da grundsätzlich der Wissensstand?
Also mit den Augen roll ich definitiv nicht. Ich finde das eher cool, wenn Kunden von sich aus damit kommen. Und ich frage dann meistens erstmal nach, was habt ihr denn jetzt gerade im Kopf? Also wollt ihr auf eine bestehende Plattform, sowas wie Roblox oder Fortnite, dann ist es eine völlig andere Experience und ein völlig anderes Konzept, was man verfolgt, als wenn man sagt, wir möchten zum Beispiel eine eigene Plattform bauen, weil das dann ganz andere Herausforderungen sind, aber auch ganz andere Möglichkeiten. Das war ehrlicherweise auch bei den iPhones ganz lange ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, weil es eben auf der einen Seite Social Media gab und das war dann auch die Zeit, wo das iPhone so richtig disruptiv geworden ist, wo Facebook dann irgendwann die Daumenschrauben angezogen hat und man seine Fans nur noch gegen Geld erreicht hat. Also man immer wieder Werbung schalten musste, um die Reach zu erhöhen. Mhm. Und damals haben wir gesagt, als Marke solltest du dir echt überlegen, ob du erst Geld investierst, um eine Audience aufzubauen und dann immer wieder Geld in die Hand nimmst, um sie überhaupt mit denen kommunizieren zu können. Oder solltest du nicht lieber einmal ordentlich investieren und dir eine eigene Plattform aufbauen, die dir gehört und jede Person, die du dann da reinbekommst, die gehört dir dann, die kannst du immer wieder kontaktieren. Und ähnliche Diskussionen führe ich jetzt auch bei dem Thema Metaverse. Du kannst natürlich, und das macht total Sinn, auf eine bestehende Plattform gehen, wenn du sagst, okay, da ist eine Target Group, die möchte ich gerne erreichen und da möchte ich jetzt für eine begrenzte Zeit ein digitales Event machen oder mir eben eine digitale Repräsentanz aufbauen. Jetzt bei Fortnite oder Roblox, mal ganz verkürzt, gaming-affine Menschen. Und eine jüngere Zielgruppe mit all den Begrenzungen und Möglichkeiten, die Plattform mit sich bringt. Oder möchte ich zum Beispiel eine eigene Welt aufbauen und ich möchte die ich selber owne und die ich selber kontrollieren kann, wo alles in meiner Hand liegt. Ich finde das vor allem für den Bereich E-Commerce spannend, weil das ist eigentlich das Feld, wo ich am ehesten glaube, dass Metaverse oder ich nenne es mittlerweile eher Immersive Web, wo immersive Experiences wirklich einen Benefit haben können. Weil wenn ich mit Brands darüber spreche, mache ich immer diesen Vergleich, du hast, wenn du dir jetzt Online-Shops vorstellst, Amazon oder jetzt was wie Otto.de oder Nike.com, die sehen einfach alle gleich aus. Jeder Online-Shop ist komplett gleich. Auch wenn du jetzt Louis Vuitton und Prada daneben stellst. Diese Online-Shops, die Experience, die Einkauf-Experience ist immer dieselbe. Und wenn du das mit der physischen Welt vergleichst, ist das im Grunde alles wie die Schnellkasse. So wie wenn du in den Outlet-Store gehst, da hast du ganz viele Regale und dann nimmst du das Produkt raus und gehst möglichst schnell zum Checkout und bist dann durch. Aber in der physischen Welt gibt es dann ja auch noch Shopping Malls und es gibt Flagship Stores und es gibt tolle Showrooms, wo du nicht nur reingehst, um möglichst schnell ein Produkt zu finden und möglichst convenient zu bezahlen, sondern wo du erstmal ein Erlebnis hast, wo du andere triffst, wo du dich beraten lässt und. Und das ging bisher technisch nicht. Aber durch diverse technische Neuerungen ist es jetzt möglich, so eine immersive Experience, wie man die sonst nur aus Gaming-Umgebungen und von Gaming-Computern kennt, dass man die auf jedes Device, was eine Internetverbindung hat, übertragen kann. Also durch Technologien wie Pixel-Streaming, wo das Rechnen auf externen Servern passiert, kannst du selbst auf einem iPhone 7 eine 3D-Umgebung im Webbrowser schaffen und dadurch einfach ein völlig neues Einkaufserlebnis schaffen. Das gibt es jetzt so noch nicht im großen Stil, aber ich glaube, das ist einfach eine komplett neue Kategorie. Und wenn ich jetzt heute mit großen E-Commerce-Anbietern spreche, die optimieren natürlich bis ins letzte halbe Prozent ihre Funnels, aber da geht es eben nur um den Teil sehr convenient einzukaufen. Und jetzt geht eben eine komplett neue Kategorie auf, dass du eine immersive Experience oder dass du eine richtige Shopping-Experience, wo du andere Menschen triffst, wo du einen 3D-Space hast, wo du durchgehen kannst. Die Kategorie gab es vorher noch nicht und ich glaube nicht, dass sie in Konkurrenz zu dem normalen E-Commerce steht, sondern dass das eine Kategorie ist, die einfach zusätzlich dazukommt. Und da, glaube ich, macht es Sinn, reinzugehen als Marke und das auch selber aufzubauen und selber zu ownen, selber die Daten zu messen, selber mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten. Und ich glaube, damit kann man zukünftig auch sehr erfolgreich sein.
Das ist unglaublich interessant, was du gerade erzählt hast. Ich finde, dass so der Blickwinkel von so der Erfahrung, die du gemacht hast und den Marken, mit denen du gemeinsam arbeitest, halt einfach unglaublich interessant. Vor allem so ein bisschen der Vergleich jetzt auch. Was ist denn gerade so das meistgefragteste, was bei euch auf dem Tisch landet? Also vor allem so ein bisschen im Web. Ist das genau das, was du gerade gemeint hast? Also sind das immersive Experiences, wo ich nenne es jetzt einfach mal Brands, wo Brands sagen, ja, trotz des ganzen mehr oder weniger verflogenen Hypes ist das immer noch genau das, was wir machen wollen. Ist das immer noch genau die Richtung, in die wir uns weiter orientieren möchten? Oder kommt dieser Push meistens auch von eurer Seite in die Richtung, wenn überhaupt?
Sowohl als auch. Also es gibt die Brands, die sowieso innovationsoffen sind, die auf uns zukommen und dann fragen so, hey, der Hype ist vorbei, worauf sollten wir uns konzentrieren? Und ich starte dann in der Regel ganz einfach mit der These, dass es Dinge gibt, die immersiv besser funktionieren. Es gibt Dinge, die funktionieren so in 2D flat besser, alles, was so extrem convenient und schnell sein soll, aber immer dann, wenn du ein Erlebnis haben möchtest, ein Erlebnis, wo du nicht 5 Sachen gleichzeitig machst, dass du auf dem Handy schaust und 3 Streams offen hast und nebenbei noch einen Zoom-Call, sondern wo du dich richtig konzentrierst, wie beim Gaming. Da macht es Sinn, mal drüber nachzudenken. Und neben E-Commerce gibt es da noch viele andere Use Cases. So total naheliegend ist sowas wie ein Car-Konfigurator oder generell Konfiguratoren. Wenn du sehr tief in ein Produkt oder in ein Erlebnis eintauchst, da ist es ein riesen Mehrwert, wenn du eine immersive Experience hast, weil du das Produkt viel mehr inszenieren kannst, weil du vielleicht in Interaktion mit anderen stoßen kannst. Oder natürlich diese ganzen Layer von Social Media. Das muss jetzt ja nicht alles nur zum Verkaufen sein. Das kann ja auch ein Event sein. Also alles, was wir jetzt so in Deutschland, ist ein großes Messeland. Alles, was wir so an Veranstaltungen haben, kann man ja auch digital erweitern. Dadurch kannst du auch ermöglichen, dass Menschen, die nicht reisen können oder wollen, an etwas teilnehmen können. Du hast durch die technischen Möglichkeiten einen physischen und einen digitalen Layer zu schaffen und die auch ein Stück weit zu verschmelzen. Also dadurch entstehen einfach völlig neue Erlebnisse. Und im Moment sehe ich es aber jetzt nicht so, dass das die Massen-Use-Cases sind, sondern dass das sehr hochwertige Erlebnisse sind. Also das ist so Quality-Time, die man verbringt. Insofern macht das meistens Sinn, dann mit Marken zu sprechen, die sagen, wir definieren uns darüber, dass Menschen mit uns eine extrem gute Zeit haben, eine besondere Zeit, eine inspirierende Zeit. Und dann macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken, wie können wir etwas Neues schaffen, was man so nicht alltäglich hat. Und das ist einfach ein total krasses Erlebnis immer noch, wenn du im Browser eine URL eingibst und auf einmal in einer Welt drin bist, die du sonst nur auf einer PlayStation 5 hättest.
Ja, das ist krass. Ich habe mir damals, ich habe keine PlayStation 5, aber ich habe mir damals eine PlayStation 3 gekauft, nur damit ich GTA 5 spielen konnte. Und ich fand so diesen ganzen Open-World-Gedanken schon immer super, super interessant. Vor allem, ich habe nie die Mission gemacht, sondern ich bin immer nur rumgelaufen und habe einfach geguckt, was kam, was wurde, und das ist ja das Interessante, da wurde ja an alles gedacht gefühlt. Jedes kleine Detail, was du nutzen und mit dem du interagieren kannst, wurde ja von Entwicklerinnen und Entwicklern in irgendeiner Art und Weise entworfen. So, ich gehe einfach mal grundlegend davon aus, ohne es besser zu wissen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo du bei Spielen wie Fortnite ja natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Usern pro Server hast. Aber bei, ich weiß nicht, ob du bei dem, na, wie heißt, bei dem Test von den Bot Ape, ja, warst du dabei?
Ja, klar.
Natürlich warst du dabei, du hast einen Mutant, Mann. Ja, klar. Wo du da auf einmal, und das hat für mich und für uns alle, die jetzt nicht unbedingt zu den größten Gamern gehören, halt total, also wir waren super beeindruckt davon, dass da so viele Leute gleichzeitig ohne Schwierigkeiten oder ohne, ja, doch eigentlich ohne Schwierigkeiten dasselbe gesehen und mit denselben Sachen interagiert haben. Würdest du sagen, dass es zu solchen, dass es sowas noch braucht, um überhaupt all das, worüber du vorher gesprochen hast, dieses immersive Räume als Luxus-Experience fast schon, als noch nicht ganz alltagskonforme Technologie, müssen wir irgendwann im Browser alle dasselbe sehen können und mit denselben Sachen interagieren können? Oder ist das für dich nochmal ein ganz anderes Thema?
Du meinst, ob wir alles immer gleichzeitig erleben, dass es irgendwie so eine digitale Kopie der Welt braucht?
Ist das so der Switch und die Transformation, die wir brauchen, um auch viel mehr in diesen sogenannten Metaversen zu verbringen? Oder wird das bis auf Weiteres erstmal nur wirklich so ein, ich sag mal, so ein Luxus-Marketing-Ding von Marken sein, sich solche Welten aufzubauen, die halt einfach eher geschlossen sind?
Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also das Besondere jetzt gerade an The Other Side, das, was du beschreibst, ist aus meiner Sicht, dass du einfach nur in den Browser gegangen bist und auf einmal waren da so viele und es hat funktioniert. Das gab es so vorher noch nicht. Also klar, Menschen, die jetzt Massive Multiplayer spielen, so World of Warcraft, die kennen das. Die wird das, glaube ich, weniger beeindrucken als Nicht-Gamer. Aber dass das jetzt eben in einem Browser einfach funktioniert, ist schon was Faszinierendes. Und ich glaube, das hat zum einen für diese Begeisterung gesorgt, dass man merkt, so krass, ich interagiere gerade mit tausenden Menschen. Ich glaube, bei dem Test waren jetzt 8000 dabei. Oder 7000, also jedenfalls hier. Technisch gesehen ist das einfach nur eine Frage, wie viel Server du gerade hochfährst, weil die Rechenleistung passiert ja nicht auf deinem Desktop-Computer, auf deinem Notebook oder auf deinem Smartphone, sondern auf einem externen Server. Theoretisch, also sehr vereinfacht, würde das auch Fortnite können. Ich glaube, das hat auch einfach mit dem Spiel, was sie haben, zu tun, dass du auf diese 100 Menschen begrenzt bist und es dann auch irgendwann eine Kostenfrage, die man hat. Ich finde, das Schöne ist einfach, dass es geht und das Spannende wird, und da könnte man jetzt wieder zu unserem Anfang kommen, dass künstliche Intelligenz dafür sorgen kann, dass es kostengünstiger wird, solche Erlebnisse zu schaffen. Also wenn man jetzt viel auf LinkedIn scrollt, bei mir im Feed sind auch immer ganz viele Beispiele von der Unreal Engine, mit der unter anderem Fortnite auch gebaut wird, also die 3D-Engine. Und ein ganz, ganz großer Teil davon ist, dass du eben nicht mehr, wie du es von GTA eben beschrieben hast, jede Szene, jeden Baum, alles mit einem 3D-Artist und Developer alles da hinsetzt und platzierst und dann ist das da, sondern dass das automatisch generativ entsteht. Und also dadurch kostet es einfach sehr viel weniger Zeit, eine tolle Welt zu kreieren. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir jetzt in den nächsten Jahren erleben werden, dass diese Erstellung von beeindruckenden Welten, dass das kostengünstiger wird und damit dann mehr accessible und damit eben nicht nur sehr wenige, sehr reiche, privilegierte Brands und Unternehmen sowas machen können, sondern eben auch kleinere Brands. Deswegen gehe ich davon aus, es werden Plattformen entstehen, wie es gibt jetzt schon ein Spatial, damit kann jeder sich zwar qualitativ nicht so hübsche, aber jeder kann sich damit einen 3D-Space erstellen und dann mit 50 Menschen dort treffen. Am Ende fragt sich ja, was erlebe ich jetzt da? Was passiert da? Und am Ende entscheidet immer die Experience, was ich dort habe, weshalb es Spaß macht. Deswegen sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, wo die Technologie erstmal da ist und Menschen, die Bock auf neue Technik haben, sind begeistert. Menschen, die einfach nur ein Erlebnis haben wollen und sich gar keine Gedanken darüber machen, haben schon mal den Benefit, dass sie nicht ein Programm installieren müssen und neue Hardware brauchen. Aber was noch fehlt, sind die tollen Use Cases oder die eben die tollen Erlebnisse, die dann auch Sinn machen, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal zu kommen.
Und ich hoffe doch, dass ihr einen fundamentalen Teil dazu beitragt, diese auch mit aufzubauen. jetzt haben wir viel über vor allem virtuelle Welten gesprochen, ob man die jetzt Metaverse nennen möchte oder nicht, ist ja auch erstmal egal. Mal kurz zurückgerudert zum Thema Web3, also wirklich Blockchain-Technologie. Und da weiß ich auch nicht, wie offen du natürlich über alle möglichen Projekte oder laufende Projekte vor allem auch sprechen darfst, aber wenn du dir ein Projekt, ein Web3-Projekt, das ihr umgesetzt habt, nehmen müsstest, welches wäre das und was ist da so ein Prozess oder willst du uns einfach mal eins erklären, an dem ihr gearbeitet habt und was war so das vorgegebene Ziel, was ist bei rausgekommen und ich glaube immer, was ganz, ganz wichtig und interessant ist, welche Herausforderungen gab es, vor allem auf der Markenseite, die es zu lösen gab?
Also das letzte Projekt, was wir umgesetzt haben, war Web3Lex. Vielleicht kennst du Oliver.
Ja, natürlich.
Der war ja bei euch auch als Speaker.
Ja.
Bei der W3 Vision. Dieses Jahr auch wieder?
Ich denke schon. Wir sind im Gespräch.
Sehr gut.
Ja, es gibt so eine Handvoll Leute, die will ich auch einfach irgendwie immer dabei haben. So, da gehörst du auf jeden Fall auch dazu. Die sind mir einfach immer sympathisch und Oliver ist wirklich ein sehr, sehr cooler Typ. Da haben wir letztens auch über Web3Lex einen Shoutout bei uns auf Twitter gemacht, im Newsletter, weil ich es einfach unglaublich beeindruckend finde, wie weit er mit dem Projekt in seiner Position geht, weil das auch noch viel nischiger ist als gefühlt alles, was wir machen.
Total. Aber das war auch das Spannende für Mutabor daran. Also was wir für Oliver gemacht haben, ist erstmal, das Grundkonzept kommt ja von ihm, dass er eine Virtual Law Firm ist und eine Art Wiki, wo du Rechtsgebung nachschlagen kannst, wie sie in unterschiedlichen Ländern ist, zu all den Web3 und Metaverse-Fragen. Das ist das, was er eingebracht hat. Ehrlicherweise, das Corporate Design hat aus meiner Designperspektive nicht besonders seriös gewirkt. Das fand ich, hat dann dem Projekt eigentlich, also hat dem nicht geholfen, sondern es sah halt alles so ein bisschen do-it-yourself aus oder wie so eine PowerPoint-Vorlage vom Design. Insofern war das so der erste Step, wo wir gesagt haben, wir müssen erstmal die Brand so professionell wirken lassen oder aufbauen, dass das, was an Professionalität dahinter steht, auch man sofort auf den ersten Blick sieht. Das war der erste Part. Also so ein ganz, ganz klassisches Handwerk, Corporate Design. Und ich fand die Aufgabe auch total spannend, dass man dieses Spagat aus Anwalt, super spießiges Feld und alles total traditionell und dann Web3, alles total anarchisch, radikal, das zusammenzubringen. Das war der erste Part, dass wir eben die Marke aufbauen oder ausbauen. Dann haben wir dafür gesorgt, dass die Webseite weiterentwickelt wird, haben die gelauncht und dann ging es um das Business Model, wo sehr verkürzt, wo es darum geht, dass du Beratungszeit als NFT kaufen kannst. Und in dem Projekt ging es darum, wir mussten es auch sowohl für die Unternehmensseite, also Web3Lex, als auch für die Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich umsetzen. Deswegen sind wir jetzt erstmal damit gestartet, dass wir, jetzt müssen wir eigentlich noch einen Punkt zurück machen, was nämlich das Besondere ist, wir haben auch einen Virtual Space für sie gebaut, in dem Fall mit Spatial, weil das jetzt die kostengünstigste Variante war. Und in diesem 3D-Space finden die Beratungsgespräche statt. Beratungsgespräche, also geschlossene Gespräche, aber zusätzlich auch Gespräche, zusätzlich auch so Meetups, wo dann bis zu 50 Leute kommen können und Oliver oder andere Anwälte was präsentieren. So, und was wir erreichen wollten, ist, dass du diese Beratungsgespräche, diese geschlossenen Gespräche, dass man die auch in einer Web3-Experience verkaufen kann und erleben kann. Das heißt, wir haben diese Räume token-gated gemacht. Du brauchst einen NFT, um in einen Raum für ein Beratungsgespräch reinzukommen. Und der erste Step war jetzt erstmal der Proof of Concept, dass wir jetzt noch nicht alles tailor-made bauen und alles individuell programmieren, sondern wir haben diese ganzen Building-Blocks, die es im Web 3 gibt, genommen. Also wir haben Spatial genommen. Spatial bringt zum Glück Token-Gating mit. Dann haben wir gesagt, perfekt, okay, ja, was ist der einfachste Weg, jetzt NFT zu erzeugen? Wir gehen auf OpenSea und kreieren dort erstmal NFTs. Geht ja auch relativ einfach. Das ist ja wie bei eBay, einen Artikel einzustellen. Und haben geschaut, okay, wir erstellen jetzt die NFTs, die man dann als Token nutzen kann, damit ich dann in dieses Beratungsgespräch reinkommen kann. Haben das auf die Webseite gepackt, haben das Ganze beworben und die wurden auch relativ schnell dann gekauft. Also das hat erstmal gut funktioniert. Insofern, was für uns wichtig war, war in diesem Feld, vor allem jetzt so im totalen Bear Market und man weiß nicht so richtig, funktioniert das Business Model, mit maximal wenig Ressourcen und Aufwand erstmal diesen Business Case durchzutesten mit allem, was so da ist. Und der nächste Step wird jetzt eben werden, dass wir mit den Learnings daraus, und weil das hat funktioniert, so die NFTs werden gekauft, man kann sich dann in diesem Space, in dem Spatial Space treffen, die Beratungsgespräche funktionieren. Das nächste wird jetzt natürlich sein, dass wir das weiterbauen. Also ganz logisch, dass man einen eigenen Contract hat, dass man dann einen eigenen Checkout-Prozess hat, um NFTs zu kaufen, um dann dieses Thema Beratungsgespräche weiter skalieren zu können. Ja, ich finde das ein super spannendes Projekt.
Ich persönlich ja auch, also gar keine Frage, aber ich stelle natürlich jetzt auch immer die kritischen Fragen, die man sich vielleicht von außen stellen könnte, und die ist mir bei deiner Erklärung gerade so in den Sinn gekommen. Warum? Also warum auf diese Art und Weise ein Beratungsgespräch bei einem Anwalt oder einer Anwaltsgruppe buchen, statt es auf die traditionelle Art und Weise zu machen? So, welchen Vorteil hat man denn dann letzten Endes als Nutzerin oder Nutzer oder also als die Person, die das NFT kaufen muss und wahrscheinlich erst über Umwege zu einem Gespräch kommt, wohingegen es vielleicht mit einem einfachen Anruf und Termin ist, jetzt musst du sowas bisher noch nicht machen, aber vielleicht auf den ersten Blick einfacher erscheint.
Ja, also so viel einfacher ist es gar nicht, wenn man jetzt ein bezahltes Beratungsgespräch haben möchte. Du hast natürlich den Benefit, dass du es traden kannst, das ganze Thema. Du hast aber auch die Möglichkeit, und das ist eigentlich das Besondere bei dem Web3Lex-Projekt, du musst dich jetzt nicht groß darum kümmern, wer ist denn jetzt der ideale Anwalt für mich, sondern du sagst einfach, ich brauche Beratungszeit zu diesem Thema. Und dann findet sich die richtige Person aus dem Network. Also da ist schon ein gewisser Service dahinter, dass du dann auch mit der richtigen Person dann nachher im Raum landest. Aber das ist natürlich so der erste Auftakt. Also jetzt jeden Termin in so einem Space zu machen, wird natürlich keinen Sinn machen. Die Zielgruppe ist natürlich auch sehr nischig, die wir da haben. Also ich gehe in so einem Beratungsgespräch, weil ich grundsätzlich erstmal interessiert daran bin. Und wir schaffen ihnen dann natürlich auch so eine Web3-Experience. Ende zu Ende, wo sie alles mal durchspielen. Das heißt, für uns, das ist auf der einen Seite natürlich eine Hürde, auf der anderen Seite nimmt man sie schon direkt in so eine Experience mit rein. Das macht für so eine Zielgruppe Sinn. Das wird jetzt aber nicht das Anwaltsgeschäft per se revolutionieren, sondern für diese Bubble aus, ich möchte im Web3-Space oder im Bereich Blockchain, Metaverse etwas machen, schaffen wir eine gesamte Experience, die dann auch da drin funktioniert. Und das finde ich an der Stelle auch deutlich sinnvoller, als wenn man dann den total traditionellen Weg und das traditionelle Gespräch führen würde. Aber das ist jetzt natürlich nicht dieses Thema, wo wir letztes Jahr ganz viel drüber gesprochen haben, dass Web 3 alles Klassische komplett ablösen wird. Das glaube ich überhaupt nicht, sondern es ist eben Thema für eine Nische.
Ja, absolut. Würdest du sagen, jetzt gerade ist eine spannende Zeit oder war es 2021 einfacher, aber dafür wahrscheinlich auch langweiliger, weil die Projekte aus meiner Sicht deutlich eingeschränkter waren, beziehungsweise die Anforderungen und hey, wir machen jetzt mal hier einen NFT-Drop, war irgendwie 2021 anders als jetzt, wo sich, und das ist einfach nur meine Meinung, gefühlt die Leute, die Projekte umsetzen, nochmal deutlich mehr Gedanken machen und die Technologie ja noch ein Stück weiter ist.
Also die Goldgräberstimmung oder eigentlich eher die Scammerstimmung ist jetzt natürlich komplett abgeflaut.
Die Scammerstimmung, ja.
Was ja, sich ja dem Ganzen gut tut. Also man kann jetzt nicht das schnelle Geld machen mit irgendeinem Unsinn.
Ja.
Und, das macht natürlich der Hype ist natürlich weg und man muss sich viel, viel mehr Gedanken machen, was man jetzt tut. Aber wenn man jetzt ernsthaft ein Business Model, Use Cases, Ideen hat, wo die Blockchain Sinn macht, ist das nach wie vor eine gute Zeit und nach wie vor sinnvoll. Insofern, also ob es jetzt eine bessere oder eine schlechtere Zeit ist, ist es auf jeden Fall nicht mehr so einfach, wie vorher jetzt mit irgendwas rauszugehen. Und das, also man muss sehr viel mehr Argumentation leisten, weil ganz viel natürlich auch verbrannt ist jetzt in dem Hype.
Also ist das denn so, dass du, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber ist das so, dass du jetzt in deinem Job, wenn du Anfragen bekommst oder wenn ihr Anfragen bekommt, dass ihr verargumentieren müsst, dass jetzt, hey, wie wäre es, wenn wir das mit Web3-Technologie machen? Das könnte so und so funktionieren. Ist das schwieriger gerade?
Ja, absolut. Also diese Zeit mit, wir probieren da jetzt mal was aus, der Moment ist einfach vorbei. Man braucht jetzt auch bei uns bei Projekten sehr gute Gründe, weshalb das jetzt Sinn macht. Und ich arbeite jetzt fast nur mit Web2-Marken, also mit großen Brands, haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen, aber wenn ihr auf mutavor.de geht, dann sieht man viele Brands. Und die brauchen natürlich gute Gründe, weshalb sie jetzt das Web3 nutzen sollten. Deswegen sind so Use Cases wie PoApp, die sind super, super nahbar und dafür braucht man jetzt nicht totaler Expert sein, um ein Erlebnis damit zu machen. Also ich finde es total cool, was G-Money mit seiner Fashion-Brand macht.
Weil pass auf die Cap an. Sorry, ist mir schon direkt aufgefallen.
Das sind natürlich so, so Beispiele, wo man wirklich merkt, da wird um eine Brand eine Community aufgebaut, ein Erlebnis aufgebaut. Das finde ich richtig stark. Und das sind auch Cases, die ich meinen Kunden zeige, wo sie zum Beispiel Erlebnisse auf Festivals schaffen können, wo sich Leute treffen, gegenseitig Pro-Apps sammeln. Sowas finde ich total cool. Und da merke ich auch, da macht es dann Klick. Aber es ist dann eher die Herausforderung, ein Konzept zu finden, wo wir das Thema Web3 so wenig wie möglich in den Vordergrund stellen, sondern ein Erlebnis schaffen, was alle Menschen abholt und alle mitbringt. Also wo Web3 oder wo die Blockchain ein Enabler im Hintergrund ist, also eigentlich nur noch die Datenbank oder die API für das Ganze ist, dass es läuft, wo das aber nicht das Thema ist, worüber wir sprechen. Ich finde jetzt, jetzt war doch gestern Nike mit ihrem Swoosh Drop. Das fand ich mega. Also
ich auch. Ich fand das, ich habe mir nämlich auch einen Schuh geholt. Ich wollte mir eigentlich mehrere holen, aber dann dachte ich, ich hole erstmal nur einen Classic One. Aber ich wirklich krasse Experience dafür, dass auf Polygon gemintet wurde, du aber nur mit Kreditkarte zahlen konntest und der Preis absolut
gemerkt. Gar
nichts. Ja, nichts, außer dass es irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Das ist irgendwie kurz, es gab kurz einen Stopp. Ja, und was ich besonders krass fand, und das ist auch meine allererste Reaktion, du hast eine Bestellbestätigung bekommen und mein erster Gedanke war, jawohl, jetzt habe ich Käuferschutz, ich habe eine Bestellbestätigung, ich habe eine Rechnung bekommen. Wenn irgendwas passiert, dann kann ich denen irgendwie die Schuld geben. Also komischerweise habe ich diesen Gedanken gehabt, weil das halt so Web 2 ist, dass man solche Sachen bekommt, weil bei welchem NFT, was du dir gekauft hast, hast du jemals eine Bestellbestätigung per Mail und dann nochmal eine Zusage, dass du das bekommen hast, check doch bitte dein Profil bekommen.
Ja, und der größte Unterschied ist doch, also entweder habe ich es nicht mitbekommen, aber es geht doch jetzt nur ums Trading, sondern es wird jetzt darüber gesprochen, was wird da jetzt draus? Ich meine, das war ja irgendwann bei dem ganzen NFT-Hype, es hat ja niemanden mehr interessiert, es ging ja nur ums Flippen und irgendwie ein paar wenige werden reich und naja, die anderen sind halt, gucken halt ein bisschen dumm aus der Wäsche. Aber jetzt geht es nur um die Experience. Es geht nur darum, okay, was kommt da jetzt? Kann ich da jetzt kollaborativ dran arbeiten? Was bekomme ich für einen Schuh? Und das ist doch geil. Also das wird dem Ganzen wieder gut tun, weil das digitale Asset für einen großen Teil an Menschen was Cooles ist. Also angefangen mit im Gaming-Bereich mit Skins. Das ist jetzt keine Neuheit. Jetzt müssen wir nur anfangen, solche Experiences zu schaffen. Und der Preispunkt ist halt auch ein ganz anderer. Vorher war es so 0,1 ETH war schon schlecht, aber das ist ja kein Geld, was Normalsterbliche dann für irgendeine Spielerei ausgeben. Insofern $20 in dem Fall. Super, kann sich jeder erstmal leisten.
Wobei, witzigerweise hatten wir heute bei uns heute Morgen im Stand-up, jetzt Shoutout an Chris, der bei uns angefangen hat, der eine Generation drüber ist. Wir haben halt in unserem Marktupdate genau darüber gesprochen, so ey, wer hat Nike-Schuhe gekauft, wie viel hast du geholt, welche Boxen hast du geholt, was passiert als nächstes und also zwei Sachen sind mir aufgefallen. A, irgendwie war es uns egal, ob die schon ausverkauft sind oder nicht. Also was heißt egal, aber das hat ja eigentlich immer, wenn nicht instant ein Sellout stattfindet, dann ist das Projekt ja meistens tot oder wird abgestempelt. Und vielleicht war ich nicht zu viel auf Twitter unterwegs, aber ich habe bisher noch nicht unbedingt etwas Negatives gehört im Zusammenhang mit, oh, die 108.000 Boxen wurden noch nicht verkauft, sondern ich fand es eher überraschend, dass es so ein 50-50-Mix aus beiden Boxen gab. Das ist das Einzige, wofür ich mich interessiert habe und was dann da drin ist und ob ich die Box zulasse. Aber jetzt wirklich diesen Trading-Gedanken und dieses, oh, die sind danach nichts mehr wert, weil man sie unter Mintpreis verkaufen kann, hat bisher gar keine Rolle gespielt. Und das unterstützt ja auch so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Es geht oder scheint zumindest nicht ums Trading zu gehen. Klar haben sich die meistens wahrscheinlich viel gekauft, um A, ihre Chancen zu erhöhen, seltenen zu bekommen und B, wenn es dann irgendwie diesen Marktplatz gibt, von dem ja gefühlt gerade noch keiner so richtig weiß und wie das alles funktionieren soll, dass man die dann verkaufen kann. Aber irgendwie steht das nicht im Vordergrund. Und der Chris meinte trotzdem, ja, aber die Schuhe haben doch trotzdem $20 gekostet. Was könnt ihr denn jetzt damit machen? Also es ist ja wirklich so.
Eine Experience. Man muss halt Bock drauf haben.
Ja, genau. Es geht genau das, das meinte Henrik dann aus dem Team auch. Es ist halt einfach Nike und das hat wirklich einfach diesen Lifestyle-Fashion-Charakter. Und ich persönlich bin einfach ein Fan, deswegen habe ich die mir gekauft. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich kann die jetzt irgendwie weiterverkaufen. Ich weiß, ich
habe nicht weh, wenn das dann doch nicht so viel Spaß gemacht hat.
Es sind halt dann auch irgendwo nur $20. So, und ich, das ist halt krass. Also ich bin mega, mega gespannt, was auf der Ebene weiter passiert und finde es halt immer noch so beeindruckend, wie viele, also es sind zwar nicht übertrieben viele, aber es sind schon noch einige Brands, die wahrscheinlich so tief drin sind, dass sie dann nicht mehr so einfach rauskommen, aber auch gleichzeitig wahrscheinlich diese Themen intern so krass vorantreiben und sich darum probieren.
Oft eben diese etablierten Marken, die das reinbringen, weil ich meine, Nike kann das machen und bei Nike ist der Trust eben ganz hoch. Insofern braucht es diese etablierten Web2-Brands, also einfach diese großen Brands, wo ein hohes Vertrauen ist, wo dann einfach genug Fans da sind, die sagen, ich vertraue da jetzt und habe einfach Lust auf dieses Erlebnis und glaube einfach, das macht Spaß. Und dann ist es besser, wenn ich $20 ausgebe, als bei dem Adidas-Drop, wie viel waren es am Ende? 600, 1000?
Meinst du bei dem Into the Metaverse noch, was jetzt geburnt wurde zu dem anderen Projekt? Ja, das war aber damals trotzdem auch günstig. Also im Vergleich zu allen anderen NFTs, die du gekauft hast, war dieser Adidas-Drop noch einigermaßen...
Das war die absolute Nische.
Der teuerste Trainingsanzug meines Lebens. Aber ich will gar nicht gegen Adidas bashen, weil ich finde auch die Strategie, die sie gerade fahren...
Aber wenn man diesen Reality-Check macht, und das müssen wir einfach jetzt, wo der Hype vorbei ist, tun. Ich meine, welche Produkte kaufst du in deinem echten Leben und gehst davon aus, dass sie danach mehr wert sind?
Nichts.
Also das machen halt nur Glücksspieler, die so unterwegs sind. Das kannst du bei ganz, ganz wenigen Produkten machen. Deswegen ist das total gesund, wenn wir da hinkommen, dass du etwas kaufst und nicht die Erwartung hast, dass es im Preis dadurch steigt. Den Step müssen digitale Assets machen. Und dann wird sich auch ein realistischer Preis finden und dann werden auch die Use Cases kommen, dass dann die Masse oder einfach mehr Menschen damit Freude haben können.
Hast du schon mal, ich finde es immer, also ich bin jetzt so an einem Punkt, ich sehe genau dieselben Sachen, also ich sehe das so wie du und auch mit einem eher gesünderen Auge und mehr auf digitale Assets en masse und für weniger Geld und es geht um die Experience, nicht um das Trading-Gefühl. Aber gleichzeitig fühlt man sich ja auch, als würde man die ganze Zeit auf dem Laufband dasselbe sagen. So, wir müssen das jetzt besser machen, dann müssen die Use Cases kommen. Ich weiß manchmal nicht so ganz, mit was man das vergleichen kann. Sind wir immer noch an einem Punkt, wo du sagen kannst, ja, das Internet hat auch ein bisschen gedauert und hatte ähnliche Ups und Downs, weil den Vergleich mache ich super gerne, aber ich weiß manchmal nicht, ob man eine bestimmte Technologie nicht einfach mal so sein lassen sollte und sich vielleicht anderen Dingen zu widmen sollte. Ich bin total bullish darauf. Aber im Endeffekt erklärst du ja wirklich, und das ist so krass, immer noch den Leuten, was ein NFT ist. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber nach 2 Jahren Krypto-Goldgräber-Stimmung bist du immer noch dabei, den Leuten die Basics von dieser Technologie und den Nutzen zu erklären, während du schon so viel gesehen und gesagt hast. Und auf der anderen Seite schwuppt dann so ein Thema wie AI einfach vorbei, kriegt ultra viel Adaption und du hängst immer noch in dieser Web3-Bubble drin. Also, und das ist jetzt einfach nur so eine rein persönliche Frage. Kommst du dir da manchmal ein bisschen bescheuert vor oder denkst du dir, ey, ganz ehrlich, ich finde es mindestens genauso krass wie vorher, wenn nicht besser. Und das ist auch das, was ich an sowohl mein Umfeld als auch im Rahmen meines Jobs an die Marken weiterführe.
Wichtig finde ich, also ich verstehe die Frage total, weil ja. Also gerade Personen, du bist ja auch super in der Öffentlichkeit, jetzt zeigen wahrscheinlich dann viele auch genüsslich mit dem Finger auf dich und sagen, oh, ich habe ja gesagt, das Thema ist jetzt doch nicht so groß. Das ist ja super einfach, so auf so Themen zu reagieren. Ich finde es wichtig, dass man kritisch mit jedem Hype auch umgeht und das, also ich hoffe, dass ich das persönlich immer geschafft habe, dieses Thema nicht einfach nur blind abzufeiern, sondern da immer mit gesundem Menschenverstand drauf zu blicken und genauso auch diese neuen Hypes und neuen Trends. Also es ist natürlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber immer kritisch dabei zu bleiben. Und dann würde ich mich da auch für nichts schämen, was das Ganze angeht. Also ich würde schon empfehlen, da weiter dran zu bleiben, wenn man davon überzeugt ist. Ich kann jeden verstehen, wenn man sagt, so, hoch, hat irgendwie nicht funktioniert, ich gehe jetzt auf das nächste Thema, fein und super fair. Aber das hat ja auch Gründe, weshalb sich die Blockchain-Technologie, weshalb dieser Hype ausgelöst wurde. Und ich finde es toll, wenn Menschen dann da dranbleiben und das weiterentwickeln. Also ich werde es auf jeden Fall weiter vorantreiben, was nicht heißt, dass ich neue Themen damit ausklammer, sondern ich finde es einfach immer spannend, bei Innovation involviert zu sein. Und irgendwann wird der Moment kommen. Ich meine, Virtual Reality gibt es seit den späten 80ern und es ist immer noch nicht da. Irgendwann wird der Moment schon kommen, wo die Hardware dann einfach so convenient wird. Und ich meine, den Wieviel haben wir jetzt? 26. gerade. Übernächste Woche ist die Apple-Konferenz, wo sie dann wahrscheinlich irgendeine Art von AR-Lens rausbringen. Ich glaube nicht, dass die jetzt den iPhone-Moment auslösen wird und alle dann mit Brillen rumlaufen. Aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass irgendwann etwas Kontaktlinsenartiges da sein wird an Hardware, was uns ermöglicht, dass wir eben nicht mehr so in mein iPhone reinstarren, sondern dass wir dann, wenn wir Bock drauf haben, unsere Welt digital erweitern können. Und dann wird es natürlich spannend, wie wird deine Fashion zum Beispiel digital aussehen? Was hast du dann für Accessories um dich rum? Und dann reden wir nicht mehr über Blockchain, dann ist das vielleicht der Layer dahinter, wie das technologisch gelöst wird. Aber dann wird es völlig natürlich sein, dass wir digitale Assets an uns, um uns, in uns, was auch immer haben. Das wird einfach noch ein bisschen dauern. Und ich sage dann immer, wenn ich sowas erzähle und die Leute dann so langsam anfangen, ihre Augenbrauen hochzuziehen, sie geglaubt hätten vor 10 Jahren, dass ihre Großeltern ihnen jetzt WhatsApp mit Emojis schicken.
Ja, das. Ich finde es so geil, dass du das sagst. Ich mache auch so oft den Vergleich und denke mir so, ey, hättet ihr vor 20 Jahren gedacht, dass wir auf einmal uns über Follower und Likes und Shares profilieren und uns wirklich, also die bizarrsten Sachen im Internet auf TikTok, also auf Plattformen wie TikTok anschauen, dass man live geht und dafür irgendwelche Emojis zugeschickt bekommt, die man in Geld umwandelt. Es ist ja total bescheuert, aber es ist einfach Alltag. Und das, ich fühle das ja auch. Ich mache diese Vergleiche auch super gerne. Und ich freue mich ehrlicherweise nach wie vor, an etwas mitzuwirken oder etwas zumindest zu verstehen, von dem wir beide zumindest jetzt erstmal hier im Raum überzeugt sind, dass ist ein fundamentaler Bestandteil.
Unser Menschenverstand wird das irgendwann kommen.
Ich meine, es wird irgendwann kommen. Man will auch so ein bisschen.
Könnte man damals sagen, dass der Computer super klobig ist. Also macht Sinn, dass irgendwann so ein Smartphone, dass sich das durchsetzt, weil das ist mehr convenient. Ja. Und genauso kannst du ganz logisch sagen, wenn irgendwann eine Brille, 40% der Bevölkerung tragen eine Brille, wenn die Technologie so weit ist, dass du dann eben das Handy nicht mehr halten musst, sondern das projiziert ja automatisch die Information, das ist convenient. Sowas wird sich definitiv durchsetzen, dauert nur noch ein bisschen. Und dann kommen die ganzen anderen Sachen. Ich werde da super entspannt.
Ich freue mich auch super drauf. Also ich freue mich auch einfach darauf, Sachen immer auch in Kontext greifen zu können. Also wenn gewisse Entwicklungen entstehen, dann auch rückwirkend zu sagen, ah, okay, so ist das entstanden oder aus dem Bereich kommt das und ich habe da auch schon was gemacht. Also allein schon irgendwie, ich habe 2021 ein NFT-Projekt gemacht, was totaler Bullshit war, aber die Learnings und die Entwicklungsphase daraus bis jetzt, ich kann halt zurückblicken und so ein bisschen verfolgen, wie hat sich die Technologie und die Gesellschaft auch auf der Ebene verändert. Und ich finde es noch interessanter, dass ich habe so viele Sachen vorbereitet für diesen Podcast, aber ich finde dieses Gespräch so viel, viel besser. Und du hast es nämlich jetzt schon angesprochen, du hast die Apple Glasses angesprochen und ich würde super gern mal so, du hast schon so ein bisschen gesagt, das wird vielleicht jetzt nicht der iPhone-Moment sein, aber es könnte natürlich auch noch irgendwie mitwirken, dass sich nochmal gewisse Dinge verändern werden. Hast du da denn grundsätzlich noch ein paar mehr Gedanken zu? Also sprich, gibt es, und es würde mich wirklich interessieren, schon Leute oder Brands, die auf dich zukommen und sagen, ey, wenn das passiert mit den Apple Glasses, müssen wir darauf reagieren? Oder gibt es irgendwie schon in deinem Umfeld Anzeichen, sich darauf vorzubereiten? Weil, nur um zu erklären, wo meine Frage herkommt, wir sprechen ja solche Sachen auch intern bei uns ab und überlegen so, okay, wenn Apple jetzt das Announcement macht und davon gehen die meisten Leute jetzt einfach aus, weil es schon so groß an die Glocke gehängt wird, wie reagieren wir da drauf? Müssen wir als Fonds jetzt irgendwas machen? Müssen wir uns irgendwas anschauen und irgendwas investieren? Und das ist ja bei dir in der Branche sicherlich nicht anders, oder?
Ja, definitiv. Also vor allem, wir arbeiten von Mutaba aus viel mit der Automobilindustrie. Da ist das Thema Extended oder Augmented Reality eh schon so mit Heads-up-Displays ein wichtiges Feld. Und auf jeden Fall etwas, wo gerade die Branche immer sehr weit vorne sein will und sein muss. Also insofern, ja, das ist ein Thema, was uns schon beschäftigt. Was Apple genau rausbringt, weiß ich aber auch nicht. Also so gut sind die Connections dann leider nicht. Wenn du mich jetzt fragst, so wenn ich mir die Apple-Historie angucke, glaube ich, würde ich jetzt mal tippen, mal sehen, so können wir uns ja in anderthalb Wochen, ob ich recht hatte, ich würde jetzt mal tippen, dass das ähnlich laufen wird wie mit der Apple Watch. Du hast so immer noch dein iPhone und dass das dann eine Extension ist, dass dann Erweiterungen für die Apps, die es im App Store gibt, fürs iPhone, dass es dann Watch-Erweiterungen oder Glas-Erweiterungen gibt. Vom Design-System war damals die Apple Watch so, dass du da eigentlich gar nichts konntest. Es gab einfach so, es gab Buttons und es gab so ganz wenige Vorlagen, wie du eine App für die Watch bauen konntest. Ich kann mir vorstellen, dass für dieses Reality OS soll es angeblich heißen, dass das da nicht free bist und da jetzt einfach eine Welt bauen kannst, sondern dass es ganz krass vordefinierte Patterns gibt, was du machen kannst. Also dass Apple da sehr restriktiv sein wird, damit man nicht irgendein Bullshit baut, sondern dass alles ein konsistentes System sein wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Also du hast deine iPhone-App und kannst die dann irgendwie immersiv erweitern. Und wirst da sehr reglementiert sein, was so gehen wird. Also es ist dann wahrscheinlich mit Geolocation, dass du mit Objekten interagierst. So stelle ich mir diese ersten Schritte vor. Die Frage wird natürlich sein, wie groß die Hardware dann ist.
Ja, absolut, absolut. Ich bin ja auch so eine kleine Apple-Fanatikerin, also seit gefühlt 10 Jahren besitze ich einfach nichts anderes mehr und wenn mir jemanden Windows in die Hand drückt, dann weiß ich nicht mehr, also ich weiß aber nicht, also ich verstehe, ich kann das nicht benutzen, das ist so unangenehm, aber dementsprechend setze ich auch irgendwie darauf, dass da schon, ich finde es sehr, sehr interessant, deine Gedanken, die hatte ich so noch nicht, aber ich bin schon davon überzeugt, dass das ein Tool sein wird, was man dann doch irgendwo sexy in den Alltag einbringen kann, weil das ist einfach Apple. Also alle Apple-Produkte haben immer so einen sehr, sehr interessanten Touch. Vielleicht wirst du jetzt nicht damit direkt auf die Straße rennen, zumindest nicht mit dem ersten Modell. Aber ich glaube, die wird weniger bescheuert aussehen als so eine Oculus. Und also nicht im absolut negativen Sinne, aber da wird wahrscheinlich schon ein Stück weit ein bisschen was anderes mit dabei sein. Und,
ich habe eine Theorie.
Ja?
Und ein Tipp fürs Wochenende.
Hau raus!
Apple hat ja auch Apple TV Plus oder wie das heißt. Und die haben einen eigenen Film produziert, der heißt Swan Song oder auf Deutsch Schwanengesang. Mhm. Guck dir den mal an. Da drin, also da geht es jetzt gar nicht um so Technologie, aber das spielt in einer ganz nahen Zukunft und eben ganz viel mit Interfaces im Raum. Ich glaube, das war die Designstudie für genau das Thema.
Das ist so interessant. Das, okay, werde ich mir anschauen. Das ist richtig spannend. Und ich muss auch in Anbetracht der Zeit, wir gehen gleich in die schnellen Fragen, aber ich habe trotzdem noch so ein bisschen abschließend ein Thema, was ich super gerne ansprechen würde, was auch wichtig ist. Denn wie man jetzt in den letzten 50 Minuten rausgehört hat, sind wir ja schon ziemlich stark auch überzeugt von dem gerade, was passiert und irgendwie auch sehr bullisch auf all diese Themen. Aber hast du denn auch irgendwelche Sorgen oder Gedanken, wie sich das alles auch in eine eher falsche Richtung entwickeln könnte oder irgendwelche Probleme, die du jetzt auf dem Weg auch immer wieder beobachtet hast?
Also klar, jede Technologie kann irgendwie negativ genutzt werden. Also wenn wir jetzt über NFT reden, haben wir es alle erlebt, ganz viel. No. Das wird natürlich passieren. Wenn wir über Metaverse im Sinne von immersive Räume reden, wird sicher das nächste Social Network in irgendwie so eine Richtung gehen oder da werden Social Networks drum entstehen und da wird es eine ganz neue Form von Mobbing geben können und wie man miteinander kommuniziert. Also das wird ein riesen soziales Thema, wie wir dann miteinander agieren oder wie wir das im Griff behalten. Und Artificial Intelligence, muss ich jetzt auch nichts erzählen, was jetzt mit generativen Bildern passiert, wie das Presse beeinflussen wird. Da müssen wir jetzt nur in die USA gucken, wo das schon losgeht, dass dann einfach Headlines durch generierte Bilder, also durch synthetische Bilder, einfach klickbarer gemacht werden. Das ist ein Riesenthema und naja, das Einzige, was hilft, ist Bildung und kritisch sein. Es wird definitiv passieren, wir können es nicht aufhalten, wir können damit nur kritisch umgehen und nicht einfach blind irgendwelchen Hypes und Trends hinterherlaufen, sondern müssen uns mit den Themen auseinandersetzen.
Ja, das sehe ich auch genauso und ich versuche das auch, wenn ich beispielsweise irgendwo Vorträge halte oder sowas, auch unterschwellig immer mitfließen zu lassen, dass nicht alles perfekt ist und dass man sich da auf jeden Fall erstmal mit Technologie auseinandersetzen müsste. Also das Letzte, was ich den Leuten sage, ist, so Leute, und jetzt eine MetaMask-Wallet aufsetzen und mal die ersten Tokens draufladen, sondern fast schon eher davon abraten, so macht das nur, wenn ihr die Zeit dafür habt, weil sonst werdet ihr da sehr, sehr, sehr schnell verbrannt.
Ja.
Absolut. Also wirklich sehr, sehr interessante Gedanken, die du da hast. Und ich freue mich schon. Ich werde mir den Film anschauen und ich bin sehr, sehr gespannt, was Apple da nächste Woche rausbringt. Ich werde auf unser Gespräch zurückkommen und mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt hat und dann tauschen wir uns auf jeden Fall nochmal aus.
Ich weiß, ob ich dann der Idiot bin.
Ach was, nein. Ich glaube, das ist ja so mit, wenn es absolut keine Informationen gibt, dann sind alles, was wir gerade in dem Moment machen können, einfach nur Annahmen auf Basis der Erfahrungen, die wir mit Apple gemacht haben. Aber ich würde jetzt natürlich, bevor es vorbei ist hier mit unserem schönen Gespräch, nochmal in die 5 schnellen Fragen gehen. Du kennst es vielleicht, das sind Rapid-Fire-Questions. Ich stelle dir eine Frage und du solltest so schnell und so kurz wie möglich darauf antworten. Darfst natürlich ein bisschen mehr als ein Wort dazu sagen, aber es soll wie aus der Pistole geschossen kommen, die ersten Gedanken dazu. Bist du bereit?
Go.
Okay. Dieses Projekt verstehe ich bis heute nicht. Egal ob Web3 oder AI oder irgendwas. Das erste, was dir in den Kopf kommt.
CloneX.
Nein! Hat er nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Okay, warum?
Oh, ich mag den Style einfach nicht.
Was?
Oh. Gar nicht.
Okay, ich dachte, wir sind uns so ähnlich. Ich glaube, jetzt gehen wir wieder einen Schritt voneinander weg.
Ich mag dich trotzdem.
Okay, interessant. Ist auf jeden Fall ein Meinungsding.
Ist nur Meinung.
Natürlich, es ist nur eine Meinung. Dafür magst du die Dazu-Schuhe hoffentlich. Oder vielleicht, wenn sie dann geöffnet werden.
Ich mag
werden.
Nicht die Murakami-Schuhe. Ich finde die viel zu kitschig. Geht gar nicht.
Ja, das ist, ich weiß. Das ist wie Gucci-Schuhe.
Ich bin nicht so ein Manga-Typ. Also ich verstehe schon, warum man das cool findet. Mhm. Aber das hat mich einfach visuell nicht abgeholt.
das fühle ich. Nächste Frage. Dieser Person muss man unbedingt auf Social Media folgen.
Das sagen jetzt bestimmt immer alle Vicky.
Ja, das sagen immer. Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein und sagen, bitte sag nicht ich, weil es wäre ja sehr, sehr komisch und arrogant gewesen, aber bitte alle außer mir.
Ich mag Patricia Reinhardt.
Patricia Reinhardt, interessant.
Reinhardt,
okay, Entschuldigung.
Auf Instagram, UX Patricia.
Super. Check ich aus. So, jetzt haben wir natürlich viel über Web3 und das Metaverse und deine Arbeit gesprochen, aber sehr, sehr wenig über dich persönlich. Was machst du denn außerhalb von Web3 noch so? Hast du Hobbys? Hast du ein Leben?
Natürlich, da rede ich nur ganz selten drüber. Ich bin überhaupt nicht so ein Social-Media-Mensch. Ich bin zwar super aktiv auf LinkedIn, aber ansonsten findet man, ich glaube, mein letztes Posting auf Instagram ist 2 Jahre her oder so. Insofern versuche ich das immer ziemlich unterm Radar zu halten. Aber was ich privat mache, Also zum einen habe ich einen Hund. Ich habe einen kleinen weißen Pudel, den liebe ich sehr.
Gott, wie süß.
Sehe ich nur leider zu selten. Und ich habe mir gemeinsam mit meiner Schwester ein Wochenendhaus geholt an der Schlei, was wir jetzt die nächsten Jahre renovieren werden. Also
Schön.
insofern werde ich wahrscheinlich dann noch mehr Falten bekommen, noch grauer werden. Sieht man jetzt gerade nicht. Aber sehr viel Zeit reinstecken und sehr viel Liebe reinstecken.
Das ist total schön. Ich glaube, du hast mir auch von diesem Haus mal erzählt. Wir haben mal irgendwann telefoniert und du hast gesagt, du bist gerade da. Ich glaube, das war das. Dann Frage 4. Durch dieses Projekt habe ich Web3 verstanden.
Bored Apes.
Na, krass, ja. Du bist auch immer noch, du hast auf LinkedIn immer noch dieses Mutant Ape-Foto, ne?
Kannst du mir mal ein Feedback geben? Ich bin echt am Überlegen, so ist es, kann man es noch machen?
Ich wollte dich das fragen, weil ich dachte, man wird von LinkedIn gebannt, wenn man das macht. Henrik hatte das auch eine Zeit lang und war so, verdammt, bevor mein Account gesperrt wird, muss ich das rausnehmen. Ich finde das richtig cool. Also wirklich richtig cool. Ich habe das halt auf Google. Das heißt, immer wenn ich mit Leuten E-Mails schreibe und ich schreibe wirklich mit allen möglichen Leuten E-Mails, die sehen ja immer mein Clone-X-Foto. Und wenn du mein Clone-X-Foto siehst, musst du dir doch denken, was ist das denn für ein Müll?
Ja, ich frage mich halt immer bei den Menschen, die jetzt eben nichts mit dem ganzen Web3 zu tun haben, viele komische Reaktionen. Auf der anderen Seite ist natürlich mega Branding, weil es super, also man erkennt es
Absolut.
sofort wieder. Deswegen denke ich immer so, ja, wäre schon dumm, das jetzt runterzunehmen. Auf der anderen Seite, das hatte ich zum Beispiel bei der letzten W3 Vision, als ich da war, dass dann mich danach Leute angeschrieben haben und meinten, ja, sie wussten nicht, wie ich aussehe.
Okay, ich sehe schon, als Speaker auf der W3 Vision, ich tausche mal dein Foto aus und wir nehmen mal dein richtiges Bild, damit auch die ganze Fangemeinde dann auf der Fläche auch auf dich zukommen kann und ganz genau weiß, wer du bist. Aber ja, das ist true, du hast recht. Aber mein Feedback, lass es auf jeden Fall. Das ist immer noch
Auf
cool.
jeden Fall das beste Investment, was Branding und Self-Branding angeht.
Letzte Frage. Wer ist dein größtes Vorbild?
Boah, das finde ich schwer.
Oder welche Person findest du einfach nur krass? So, ich finde, Vorbild hat man heutzutage gefühlt fast schon gar nicht mehr.
Ja, ich finde, das ist echt so ein Ding. In Zeiten von Social Media darf man einfach seine Vorbilder nicht kennenlernen, weil so perfekt, wie man sich das vorstellt, ist einfach niemand. Ich
Fair.
finde es einfach cool, wenn Menschen so ein Ding durchziehen. Wir hatten ja eben die Diskussion, so, ha, sollte ich jetzt auf den nächsten Zug aufspringen? Nee, zieh dein Ding durch. Also dafür habe ich richtig Respekt, wenn Menschen entgegen dem Trend und entgegen dem, was alle sagen, von einer Sache überzeugt sind, weil da hast du wirklich Innovation. Und genauso nerven mich total Leute, die jetzt, du kennst bestimmt dieses GIF, was ganz lange rumging, mit dieser Person, die auf der Autobahn oder diesem Auto, das von der Autobahn abweicht und dann so hier die Web3-Experten kommen auf den AI-Zug, wo ich denke so, ja, ich verstehe schon den Punkt, aber es ist doch geil, dass wir endlich mal in Deutschland, wir sind so innovationsfeindlich immer gewesen, dass hier so viele Menschen sind, die Bock haben auf neue Themen. Da finde ich das so eine ätzende deutsche Art, dann da mit dem Finger drauf zu zeigen. Also ich würde mir viel mehr wünschen, das zu appreciaten, wenn Menschen Bock auf ein Thema haben. Und ich finde also da müssen wir gerade aus den Menschen, die sehr tief in den Communities drin sind, uns gegenseitig stärken und dabei
Ja.
eher das gut finden. Also vor den Menschen habe ich Respekt, die ihr Ding durchziehen, die seit 20 Jahren Virtual Reality machen. Das finde ich mega cool. Die werden ihren Moment haben. Und
Geil.
das finde ich cool.
Ja.
Da habe ich Respekt.
Absolut. Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Gedanken. Ich sehe das nämlich bei vielen Leuten. Ich habe das immer bei Social Media. Ich war so Social Media scheu und seit ich selber LinkedIn mache, ey, glaub mir, ich finde nichts mehr cringe auf dieser Plattform oder irgendwo anders. Immer wenn Leute selber Content releasen, seit ich selber verstanden habe, was das für einen Zweck haben kann, denke ich mir bei allen Leuten, seid euch da nicht zu fein für. Also vor allem in Deutschland, wo man ja auch immer aufpassen muss, wie man sich verhält und was man macht. Ich denke mir immer, zieht es einfach durch. Das ist so geil. Macht es einfach. Und ich finde das sehr interessant. Ich mache mich natürlich auch immer so ein bisschen darüber lustig, muss ich auch fairerweise sagen, von Web3 zu AI rüber geswitcht. Aber grundlegend freue ich mich einfach immer, wenn Leute eine Begeisterung für ein Thema haben und irgendwas dafür machen und versuchen, andere da mitzuziehen. Weil ja, wir sind in Deutschland und deswegen war es uns auch so wichtig, in Deutschland dieses Ökosystem oder diesen Fonds aufzubauen, weil alle gehen einfach dahin, wo es einfacher ist, anstatt es einfach mal hier auszuprobieren und hier weiter voranzutreiben. Und ich stimme dir dazu, man sollte da einfach dranbleiben, aber manchmal ist es natürlich auch schwer. Ja, aber ja, mega, mega cool.
Wir weiter verfolgen. Ich finde das ganz toll.
Dankeschön, danke. Ja, du, wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ey, die Stunde ist verflogen. Wirklich, wirklich sehr, sehr interessant, aus deiner Brille und aus deinen Erfahrungen nochmal mitzubekommen, wie du Trends und die Technologie wahrnimmst oder die Entwicklung der Technologie und wie du Dinge einschätzt. Also wirklich super, super spannend. Und ich merke schon, da muss auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge mit dazu. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Wo kann man dich erreichen? Ist es LinkedIn? Sind es irgendwie andere Social-Media-Plattformen, auf denen du aktiver bist als auf Instagram?
Ich bin nur auf LinkedIn, da findet man mich. Einfach unter meinem echten Namen. Ansonsten, also wenn jetzt irgendjemand Bock hat, ein Projekt zu machen, einfach auf mutabor.de. Da auch mal gerne vorbeischauen. Und freue mich einfach mit jedem, der sich connecten möchte. Jetzt wissen ja auch alle, wie ich aussehe. Dann kann man mich auch auf der nächsten W3 Vision ansprechen.
Stimmt, genau. Denn Burkhard wird auch auf der W3 Vision wieder auf der Mainstage sprechen. Ich freue mich mega drauf und welchen Case du da vorstellen wirst. Aber das ist etwas, was wir noch in den nächsten Wochen immer wieder announcen werden. Wenn es nichts mehr gibt, dann vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dich auch bald wieder zu sehen. Und wenn du in Berlin bist, komm auf jeden Fall hier mal im Hub vorbei, Burkhard.
Danke dir.
Bitte. Bis dann. Ciao.
Ciao.